Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Zuerst geht es wieder mal um die Corona-Pandemie. Sie ist noch nicht vorbei. Die Zahl der Neuinfektionen steigt zwar nicht mehr so stark, es wächst die Hoffnung, dass sie vielleicht sogar bald wirklich sinken werden, aber noch stecken sich jeden Tag viele Menschen mit dem Coronavirus an, in der Regel natürlich mit Omikron. Und vor allem bei Kindern und Jugendlichen ist die Inzidenz schwindelerregend hoch. Ich bin jetzt verbunden mit Professor Jörg Dötsch, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik Köln und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Guten Tag, Professor Dötsch. Guten Tag. Hören Sie mich hören?
Ja, ich kann Sie sehr gut hören. Sehr guten Morgen,
guten
Frau Sartori.
Hallo. In den vergangenen Wochen gab es ja besonders in Kitas und Schulen sehr viele Infektionen. Manche sagen, man habe das Virus fast durchlaufen lassen durch die Gruppe der Kleinkinder und Schüler. Wie hat sich die Zahl der Kinder entwickelt, die schwer an Covid-19 erkrankt sind?
Zum Glück hat sich, so wie wir das aus anderen Ländern gehört haben, die Erkrankung auch bei Omikron abgeschwächt. Wir wussten aus den anderen Ländern, dass die Gefahr für ein einzelnes Kind in die Klinik zu kommen etwa dreimal so niedrig ist wie unter Delta. Mhm. Und das sehen wir auch jetzt auf dem Höhepunkt der wirklich sehr hohen Inzidenz bei den Schulkindern, sehen wir, dass in etwa doppelt so viele Kinder in die Kliniken aufgenommen wurden wie unter Delta. Und das ist in Anbetracht dessen, dass die Inzidenz ja ein Vielfaches höher ist, auch nochmal ein Zeichen dafür, dass für jedes einzelne Kind die Gefahr, in die Klinik zu kommen, nicht so hoch ist. Und die Kinder, die wir bei uns haben, sind auch in aller Regel nicht so schwer krank.
Hm. Es gibt noch eine Erkrankung, die einige Wochen nach der Covid-19-Erkrankung auftritt. Das ist so eine Entzündungskrankheit, die den ganzen Körper befallen kann. Die wird abgekürzt PIMS. Auch das wird oft angeführt. Wie oft ist das denn aufgetreten in Deutschland? Also oder häufiger? Wie ist da so das Gefühl, wie oft das auftritt?
Wir wissen aus den vorangegangenen Virusvarianten, dass insgesamt knapp 700 Kinder und Jugendliche dieses PIMS-Syndrom hatten. Das ist, wenn man davon ausgeht, dass also nachgewiesenermaßen über 2 Millionen Kinder letztlich die Coronavirus-Infektion hatten. Wahrscheinlich waren es insgesamt noch mehr. Dann ist das glücklicherweise noch ein seltenes Phänomen des PIMS. Aber es kommt vor. Mhm. Und man merkt das daran, dass die Kinder Fieber haben. Man merkt es daran, dass es den Kindern auch schlecht geht. Und sie brauchen dann auch eine Krankenhausbehandlung.
Das heißt, darauf sollten Eltern achten. Das wären so die Hauptsymptome, oder gibt es noch Spezifischeres?
Ja, das Hauptsymptom ist Fieber, Abgeschlagenheit und vor allem, dass das Ganze eben einige Wochen nach der eigentlichen Infektion stattfindet. Manchmal kommen noch Gelenkschmerzen dazu oder bestimmte Organbeteiligungen. Das wäre auf jeden Fall der Grund, dann den Kinderarzt, die Kinderärztin aufzusuchen und das zu besprechen.
Aber das konnte bisher immer in der Regel gut behandelt werden, dieses PIMS.
Zum Glück. Also es gibt einzelne Kinder, die, wenn die Entzündung sehr, sehr schwer verläuft, das ist ja im Prinzip eine überschießende Immunreaktion. Mhm. Eigentlich ist das etwas Gutes. Das Immunsystem versucht, das Virus in den Griff zu bekommen und reagiert so stark, dass es eben etwas zu viel des Guten macht. Ja. Und dann ist eben unsere Aufgabe, dem Immunsystem wieder zu signalisieren, dass es auf seine normale Funktion zurückgeht. Und dafür haben wir Medikamente aus ähnlichen Erkrankungen zur Verfügung und können damit in aller Regel auch gut behandeln.
Das heißt, auch wenn einige Kinder betroffen sind, für die ist das natürlich schlimm, aber in der Regel ist das Risiko für gerade junge Kinder, aber auch bis hin zu den Jugendlichen, durch das Virus, das Coronavirus, schwer zu erkranken, doch sehr, sehr viel geringer als für Erwachsene, gerade im höheren Alter. Das macht es ja auch so schwierig, unter anderem auch für die Experten der Ständigen Impfkommission, zu empfehlen, dass Kinder ab 5 alle sich impfen lassen sollten. Was weiß man denn inzwischen, gibt es ja auch Daten aus den USA, über die Risiken der Impfung für Kinder ab 5?
Ja, in der Tat, Sie sagen das genau richtig. Also wir wissen mittlerweile, dass die Impfnebenwirkungen im Hinblick auf eine Herzmuskelentzündung bei den 5- bis 11-jährigen Jungs noch mal 10-mal niedriger sind als bei den 12- bis 15-Jährigen. Mhm. Das ist wirklich eine gute Nachricht. Und deswegen hat die STIKO, obwohl sie diese Abwägung nur schwer treffen kann, wie Sie richtig sagen, gesagt, wer jetzt das als auch ein wichtiges Zeichen sieht, die Kinder impfen lassen zu wollen, der soll seine Kinder ruhig impfen lassen. Also die STIKO lässt immer diese Möglichkeit, auch gesunde Kinder impfen zu lassen zwischen 5 und 11. Und das ist einfach wichtig. Auch wenn sie nicht zu einer generellen Empfehlung kommt, so sollte man doch als Eltern, wenn man überzeugt ist von der Impfung, davon auch Gebrauch machen.
Hm. Wenn jetzt die Maßnahmen in Deutschland gelockert werden, alle Zeichen stehen ja auf Lockerung, peu à peu oder wie auch immer, aber es wird ja wahrscheinlich morgen darüber diskutiert werden von der Politik. Sollten da auch in den Schulen demnächst die Masken fallen oder an woran sollte man diese Entscheidung dran binden? Also worauf sollte man warten, bevor man die Masken fallen lässt?
Wir wissen, wie unglaublich unangenehm das für alle Beteiligten ist, die Masken zu tragen und dass das natürlich auch gerade bei den Jüngeren, bei der Sprachentwicklung und allem sehr, sehr hinderlich ist. Gleichzeitig sollte man nicht zu viele Dinge zugleich ändern, weil man sonst vielleicht nicht ganz genau weiß, welcher Faktor führt dazu, dass sich Dinge dann doch wieder verschlechtern. Also wenn wir jetzt beispielsweise wieder zulassen, dass sich mehr Kontakte ermöglicht werden, dass das Leben sich an vielen anderen Stellen normalisiert, dann sollten wir nicht gleichzeitig bei den Masken auch noch versuchen, eine Änderung herbeizuführen, zumal das eben sehr, sehr stark erwiesen ist, dass die Masken, und hier spreche ich bei den Kindern nicht von FFP2-Masken, sondern von medizinischen Masken, denn die FFP2-Masken sind nicht nur noch mal deutlich unangenehmer, sie passen auch oft nicht. Wir wissen doch, dass diese medizinischen Masken einfach unglaublich viel an Effekt gebracht haben im Hinblick auf die Verhinderung der Ausbreitung, auch bei Omikron.
Und wenn man Kinder fragt, wollen sie lieber ihre Freunde treffen und in die Schule gehen und dafür die Maske tragen? Viele finden das mit den Masken dann nicht so schlimm, als wenn sie nicht mit anderen Kindern Sport machen können oder sowas.
Das ist absolut richtig. Und wir haben das auch sehr gut untersucht. Es gibt viele Studien, die zeigen, das hat keine langfristigen Nachteile, die medizinischen Masken zu haben und auch keine kurzfristigen Probleme. So lästig das ist, aber vielleicht ist es unter diesen vielen, vielen eingreifenden, lästigen und unangenehmen Dingen, die unsere Kinder und auch wir natürlich alle zu erleiden haben, eine derjenigen, die nicht nur sehr effektiv ist, sondern uns auch vieles ermöglicht.
Ja. Wie sieht die Situation derzeit aus für Kinder und Jugendliche in Deutschland in Bezug auf die Pandemie? Darüber sprach ich mit Professor Jörg Dötsch, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik Köln. Herr Professor Dötsch, vielen Dank, bis bald und alles Gute.
Ich danke Ihnen, Frau Sartori, alles Gute.